als Makler bekommst du halt nur deine Provision, wenn du erfolgreich bist und zwei Menschen zusammengebracht hast und einen Käufer und einen Verkäufer. Und wenn das nicht passiert, dann hast du einen schönen Anzug gekauft und hast tolle Gespräche geführt, aber einen feuchten Händedruck zum Schluss. Ja. Wir haben ja immer noch heute auch einen Zins, der funktioniert. Wir reden um ein Zinsniveau von 4%. Historisch betrachtet ist es sehr günstig immer noch, aber die Menschen waren halt sehr unsicher.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von L-Business. Mein Name ist Johannes Elster und ich melde mich heute aus dem Schlössesfeld, genauer gesagt vom Gemsenberg, denn dort sind wir im Neubau in einer neuen Immobilie von Pflugfelder Immobilien und passend dazu sitzt mir auch der geschäftsführende Gesellschafter Julian Pflugfelder gegenüber. Hallo Julian.
Hallo lieber Johannes, schön, dass ich hier sein darf oder beziehungsweise, dass wir uns hier treffen können.
Ja, kann ich zurückgeben. Danke, dass wir hier sein dürfen und einen Einblick kriegen in das, was ihr die letzten Jahre gebaut habt. Wie geht's dir, wenn du hier in dieses Areal kommst? Weil es hat ja durchaus eine längere Geschichte in den letzten Jahren genommen.
Ja, in der Tat, wie du sagst, es ist eigentlich so das typische Beispiel von einem Projektentwicklung oder von einer Projektentwicklung, die sich über Jahrzehnte hingezogen hat. Über die Baulandentwicklung vorher. Und jetzt sind wir einfach nur stolz, dass wir hier in unserem fertigen Neubau sein können, dürfen und blicken mit sehr viel Stolz auf den ersten Bauabschnitt, muss man fairerweise sagen, weil der zweite Bauabschnitt ist ja schon am Werden.
Hinter uns sozusagen wird noch ordentlich gebaggert, aber hier sind die meisten Wohnungen schon frisch bezogen worden. Gibt es noch aktuell von denen, die ihr schon gebaut habt, welche zu erwerben?
Wir haben alle Wohnungen verkauft, bis auf die Musterwohnung, der wir uns befinden. Die werden wir aber auch behalten, weil die nutzen wir als, wie du es vorhin schön bezeichnet hast, als Studio oder als Showroom für unseren zweiten Bauabschnitt.
Ist das typisch hier? Kannst du mal so einen Weg skizzieren vom Vorhaben, von der ersten Idee, komm, wir bauen hier, bis es dann tatsächlich soweit ist, dass wir hier in der fertigen Wohnung sitzen können? Vielleicht gerade exemplarisch oder ist das hier eigentlich nicht pars pro toto sozusagen?
Doch, es ist schon eigentlich so ein klassischer Fall. Sicherlich vom zeitlichen Ablauf hin hat es ein bisschen länger gedauert wie eine normale, in Anführungszeichen, was ist heute noch normal, werden wir sicherlich später auch noch drauf kommen, Entwicklung. Aber das ist so der Klassiker. Ich müsste lügen, in welchem Jahr, aber bestimmt vor 20 Jahren hat mein Vater hier die Flächen entdeckt. Wir hatten hier Freunde, die direkt nebenan gewohnt haben, da war er dann öfters zu Besuch, hat die Wiese, die es ja damals noch war, entdeckt und hat sich dann überlegt, so wie das ein Projektentwickler macht und tut, was könnte hier entstehen. Und hat dann eine Vision entwickelt, die wir dann auch vorgestellt haben, haben uns mit den Eigentümern besprochen, haben uns die Grundstücke vertraglich gesichert und haben dann klassischen Konzept drauf gemacht mit dem Architekturbüro. Und so hat sich das Stück für Stück entwickelt, gab wie immer wieder Rückschläge in der Projektentwicklung. Und dann war es aber aufgrund der Wohnraumsituation irgendwann der Wille der Stadt auch, dass hier was entstehen soll und dass hier auch mehr entstehen soll, wie wir ursprünglich geplant hatten in der Geschossigkeit und in der Baumasse. Und so hat sich dann der Weg geebnet vor circa 6 Jahren, dass wir ins Bebauungsplanverfahren gegangen sind und Baurecht geschaffen haben und dann vor knapp 2,5 Jahren angefangen haben, hier am Gemsenberg zu bauen.
Was sind diese Rückschläge? Also warum dauert Bauen immer so ewig? Weil also wenn man was bauen möchte, ist es ja wirklich, gerade für euch wahrscheinlich, dass ihr nicht jetzt in 1, 2, 3 Jahren Zyklen denkt, sondern ja wirklich eben, wie du sagst, in 10 Jahren, in Generationen, was auch immer. Also was sind so die typischen Fallstricke, die solche Projekte immer so ewig in die Länge ziehen?
Ja, es gibt verschiedene natürlich Ebenen, die es betrifft. Das ist vor allem das Thema Planungsrecht. Also wenn es kein gültiges Baurecht gibt, sondern es muss erst ein Planungsrecht über einen Bebauungsplan geschaffen werden, das dauert immer sehr lang. Und jetzt leben wir hier natürlich in einer sehr schönen Gegend, wo jeder natürlich mit dem Ist-Zustand sehr happy ist grundsätzlich, vor allem in der Nachbarschaft. Und wenn sich da natürlich Veränderungen auftun, gibt es da natürlich Bedenken. Dann gibt es verschiedene Strömungen auch immer wieder in der Politik, wie man mit freien Flächen umgehen soll, Innenerschließung vor außen Verdichtung oder andersrum und so geben sich dann Diskussionen, Potenziale, dann sehen Teile der Stadt das in eine Richtung, die anderen in die andere und so hat man Diskussionen und muss dann halt auch wie immer, wenn es um Entscheidungen geht, irgendwann auf einen Konsens kommen und das braucht halt seine Zeit. Es muss reifen sozusagen, das Projekt.
wie natürlich auch euer Betrieb gereift ist. Also seit über 50 Jahren gibt es die Pflugfelder Immobilien. Dein Großvater hat das 1972 ins Leben gerufen sozusagen. Dein Vater ist dann 1980 rein und hat übernommen. Du hast jetzt seit zum 50-jährigen Jubiläum, seit 2022 die Geschäftsführung eben übernommen in der dritten Generation. Was hat sich verändert in der Zeit? Vielleicht auch mit dem Blick auf die Zeit vor dir und jetzt auf dem, was du übernommen hast.
Ja, ja gut, ich glaube, wenn man sagt, mit der ersten Generation, mein Opa, der das Ganze angefangen hat, nach der Gemeindereform 72, der war ja Bürgermeister 25 Jahre lang, der hat es eigentlich, der war weiterhin da für seine Bürger und hat daraus aus seinem Hobby so eine Art Beruf gemacht, hat für die Leute in Freiberg letztendlich die Häuser vermittelt und Grundstücke etc. Und hat es zu Hause im Wohnzimmer gemacht.
Also da war er ja eigentlich schon im Ruhestand.
Da war er im Ruhestand, aber war er da
Aktivrente damals schon.
Genau. Ja, Aktivrente, genau, oder Rentenbooster. Nein, das war ja damals Gemeindereform. Die drei Stadtteile von Freiberg sind im Zuge dieser Reform zusammengezogen worden, als Freiberg am Neckar, Baingen, Geisingen und der dritte Stadtteil. Und dann war das so, dass er natürlich mit Mitte 50 auch noch Kraft hatte und Energie hatte und wollte halt noch was machen und hat das dann gemacht. Und dann kam in den 80ern mein Vater dazu, hat das ausgebaut, sehr, sehr vertriebsorientiert mein Vater, und hat das Maklergeschäft stark ausgebaut und dann halt Stück für Stück die anderen Bereiche, die Verwaltung, das Bauträgergeschäft, das heute sicher unser Hauptgeschäft ist, angefangen, begründet. Und so hat er das dann in den 90ern erfolgreich, so in schwierigen Zeiten, also in guten Zeiten, immer weitergemacht, sehr solide, auf ein sehr solides Fundament gespielt. Und dann kam ich 2013 dazu und natürlich in eine Marktphase, die sehr gut war, Nullzinsphase, heute undenkbar, hat man schnell wieder vergessen, aber das war tatsächlich ja so, und haben dann das Ganze professionalisiert und auch ausgebaut, größere Projekte gemacht, auch in andere Bereiche gegangen,
genau. Und eben weg vom ursprünglichen klassischen Maklergeschäft hin zu einem breit aufgestellten Unternehmen, die Pflugfelder, die ja jetzt eigentlich P-Immobilien GmbH heißt, subsumiert 6 GmbHs. Also was macht ihr alles?
Wir sind gut, wo kann man eigentlich sagen, in Immobilienunternehmen, so würde ich es jetzt mal groß beschreiben. Was wir anbieten, ist nach wie vor das Maklergeschäft. Das ist auch sicherlich der Kern und die DNA, der Vertrieb, was wir jetzt auch wieder mehr denn je brauchen in Zeiten, wo der Vertrieb halt nicht mehr wie bei 0% Zins läuft. Das ist immer noch ein großes Thema für uns. Dann die Verwaltung, Immobilienverwaltung oder wie es neudeutsch Management heißt, wo wir uns überwiegend um Liegenschaften im Bestand kümmern, Mietwohnungen wie auch Gewerbeliegenschaften. Das Bauträgergeschäft, das klassische, das ist der Geschosswohnungsbau, wie unser Projekt hier, was unser Kerngeschäft ist, auch unser Hauptgeschäft ist.
Das heißt, ihr baut selber fertig und verkauft.
Genau, wir bauen auf eigene Rechnung, Eigentumswohnungen, aber auch Mietwohnungsbau und veräußern die oder behalten sie im Bestand. Wobei sicherlich das Hauptaugenmerk auf der Veräußerung liegt in dem Geschäftsmodell. Ja. Genau, und darüber hinaus entwickeln wir auch noch Gewerbeimmobilien, dort überwiegend Logistikimmobilien, genau, deutschlandweit.
Jetzt ist das ja ein Thema, das uns natürlich alle irgendwie betrifft, alle müssen irgendwie wohnen. Ich hatte in der Pandemie, weil ich bin ja so ein Kulturdulli, so, und in der Pandemie war ich plötzlich arbeitslos, weil wir von der Kultur keine Veranstaltung machen durften. Und dann dachte ich mir, wie kann ich möglichst schnell, möglichst solide Geld scheffeln? Und dachte, ich glaube, ich werde Makler. Weil was muss man als Makler können? Im Anzug vertrauenserweckend aussehen und sich und sein Produkt verkaufen können. Und das hatte ich dann kurzzeitig mal als Plan und der ist dann wieder abhanden gekommen. Kannst du das bestätigen oder bin ich auf einem völlig falschen Dampfer, wenn ich denke, naja gut, was braucht es da groß?
Also ich glaube, du denkst da wie die Mehrheit der Menschen, dass das so einfach ist. Ich gehe einmal zum Friseur, putze mir richtig die Zähne und ziehe einen Anzug an und dann bin ich nett und es läuft. Ganz so ist es nicht, wie du ja auch selber feststellen konntest. Ja. Nein, da gehört weitaus mehr dazu. Ich glaube, gerade durch das, natürlich ist ein gutes Auftreten das A und so. Ja. Das ist die Eintrittskarte und wenn du mit einer zerrissenen Jeans ankommst, ungewaschen und dreckige Klamotten, dann ist es halt mal grundsätzlich ein schlechter Start. Das kann ich aber in keiner Lebenslage empfehlen. empfehlen, so rumzulaufen. Ja. Deswegen ist es ein Selbstverständnis. Aber natürlich in unserem Geschäft ist der Auftritt natürlich extrem wichtig. Aber es gehört noch viel mehr dazu. Und was die Leute halt unterschätzen, ist, man denkt immer so, ja gut, die machen da 2 Besichtigungstermine und dann stellen sie eine dicke Maklerrechnung. Mhm. So ist es halt nicht. Es hängt sehr, sehr viel mit hinten dran. Man braucht eine extreme Marktkenntnis. Das ist mal Grundvoraussetzung. Man braucht eine Kompetenz. Und auch verkaufen ist nicht verkaufen, das heißt nicht lächeln und nett hinstehen. Und dann braucht man vor allem Beharrlichkeit und Kontinuität und einen Ehrgeiz, dran zu bleiben. Und daran, und das unterschätzen die meisten, daran scheitern die meisten. Weil sie halt nicht bereit sind und das auch sehen. Du arbeitest auch zu Zeiten, wo andere Freizeit haben. Bisschen nicht ganz vergleichbar mit der Gastronomie, aber auch in der Gastronomie, weil du hast abends und am Wochenende deine Termine. Ja. Musst erreichbar sein für die Menschen, gerade im wohnwirtschaftlichen Bereich, wenn die Zeit haben. Und läuft's halt auch sehr, sehr oft umsonst. Weil als Makler bekommst du halt nur deine Provision, wenn du
beim Abschluss
erfolgreich bist und 2 Menschen zusammengebracht hast und einen Käufer und einen Verkäufer. Und wenn das nicht passiert, dann hast du einen schönen Anzug gekauft und hast tolle Gespräche geführt, aber einen feuchten Händedruck zum Schluss. Ja.
Sucht ihr noch Makler und Maklerinnen gerade oder seid ihr mit euren rund 60 Mitarbeitenden soweit gut aufgestellt?
Wir sind grundsätzlich, wie ich finde, sehr, sehr gut aufgestellt. Haben wir auch dieses Jahr, als wir unseren Jahreskickoff vorbereitet haben und uns Gedanken gemacht haben, wie wir das Jahr gestalten, die Zukunft gestalten, finde, wir haben ein sehr, sehr gutes Team. Wir haben den Generationswechsel sehr gut jetzt über die Bühne gebracht und das ist jetzt weder für die alte Generation negativ noch für die neue zu positiv, aber es ist halt einfach eine Herausforderung und ich finde jetzt, wir haben ein junges Team, aber ein Team mit auch mittlerweile viel Erfahrung, weil viele Leute jetzt halt auch in meinem Alter sind, ich bin halt auch nicht mehr jung mit 40, ja. Aber das funktioniert, aber ich sag mal, gute Leute kann man immer brauchen, ja.
Du sagst, ihr habt den Generationswechsel gut über die Bühne gebracht. Das ist ja, finde ich, immer sehr herausfordernd in so einem Familienbetrieb. Und dann hat man den Vater in der Regel, der eben die letzten Jahrzehnte sich das aufgebaut hat und für den es oftmals vielleicht ein bisschen schwer ist, loszulassen. Also ich finde, als baden-württembergisches, aber auch national bekanntes Beispiel, kennt man natürlich die Grups von Trigema und dann merkt man, es war wirklich schwierig für ihn dann loszulassen, verständlicherweise auch. Und plötzlich hat man viel, viel Freizeit, dass man einfach sein ganzes Berufsleben nicht hatte. Kommt dein Vater gut damit klar, jetzt einfach loszulassen auch oder geistert er immer noch über die Flure und gibt hier und da Tipps?
Also müsstest du eigentlich meinen Vater fragen, ja, um das beurteilen zu können. Ich kann nur meine Sicht der Dinge schildern. Nein, ich glaube, es ist, wie du es richtig gesagt hast, eine extreme Herausforderung. Jetzt haben wir das Glück, dass mein Papa relativ früh oder wir gemeinsam relativ früh dann entschieden haben, dass ich ins Unternehmen einsteige. Da war nicht 80, jetzt wieder Herr Krupp, um das Beispiel zu nennen, sondern halt eher Mitte 50, was schon mal ein großer Unterschied ist. Aber auch da hatten wir eine extreme Herausforderung. Ja. Und die hatten wir, haben das aber gut hinbekommen. Haben sicherlich in der Phase, aber ich glaube, das ist auch das Wichtigste, viel Reibung gehabt miteinander. Aber am Ende des Tages ging es uns immer dann auch um die Sache. Und gerade als junger Mensch kann ich ja aus meiner Perspektive sprechen, wenn man dann seine Trotzphase hinter sich bringt und auch die Eigenschaften, die gut sind, beim Vater dann sieht, auch wenn man den einen oder anderen Fehler gemacht hat, ich glaube, dann geht man umso respektvoller und wertschätzender miteinander um. Und ich glaube, in der Phase sind wir jetzt. Mein Vater kommt immer noch ins Büro, er ist auch viel unterwegs, er reist viel, er erfüllt sich viele Träume, die er immer hatte, was ich sehr, sehr schön finde, weil er das wirklich nie gemacht hat, weil er sehr viel gearbeitet hat und zurückgesteckt hat. Und aber wenn er da ist, ist er immer herzlich willkommen und hat immer noch seine Steckenpferde, um die er sich kümmert. Und ich finde aber auch, die jungen Kollegen freuen sich mittlerweile, wenn er da ist.
Weißt du noch, was du als Kind für einen Berufswunsch hattest? Du meintest gerade, das hat dann früh war dir klar, dass du in die Fußstapfen deines Vaters treten möchtest, aber gab es vielleicht eine Zeit davor und irgendeinen anderen Berufswunsch, der davon völlig ab war?
Also an den ich mich erinnere, nicht wirklich. Was immer ein großes Thema war der Sport für mich. Und dann hat man immer so ein bisschen, man träumt immer noch davon, ich habe Handball gespielt, vielleicht da irgendwie Profi zu werden, ohne natürlich dann zu wissen, was das fürs Leben bedeutet und ob das dann auch reicht, was man da verdient. Aber das war schon immer da. Das war immer da. Aber dann ist mir schon relativ früh, sind wir mal mit ins Büro gegangen und war da im Einsatz und hat mir auch Spaß gemacht. Ja. Also es war schon früh klar, dass ich in die Rolle irgendwann gehen muss. Sind dann ein bisschen früher gekommen als ursprünglich geplant. Aber das war dann schon immer der Wunsch.
Was geht für dich heute, würdest du sagen, was eben für die Generation deines Vaters oder auch Großvaters nicht möglich war? Also nach außen würde ich sagen, der Bart. Ich glaube, wenn man in der Finanz- oder Immobilienbranche arbeitet, so stelle ich mir das vor oder kenne das so aus den vergangenen Jahrzehnten, ist Bart für einen Mann eigentlich ein No-Go, weil das irgendwie, wenn es um viel Geld geht, vertrauen die Menschen eher glatt rasierten Leuten. Und wir sind ja jetzt beide bärtig unterwegs, ja. Aber mich wundert es ehrlich gesagt ein bisschen. Oder ich nehme es anders wahr.
Also als ich damals, ich habe 3 Jahre einen Ausflug gemacht gehabt nach Düsseldorf, habe dort gearbeitet und bin danach erst mit Bart zurückgekommen. Das war für meinen Vater ein harter Schock, aber es war dann halt Zeitgeist. Und ich muss sagen, mir hat es damals, als ich mit 27 zurückgekommen bin, gut getan. Warum hat es mir gut getan? Weil ich halt 10 Jahre älter aussah. Mhm. Und natürlich, wenn du eine Rolle einnehmen sollst oder reinwachsen sollst in eine Rolle, da tut eine gewisse Seniorität gut. Mhm. Und da war das Zeitgeist, dass der Bart halt gerade trendy war. Und dann war es auch nicht mehr so, dass Menschen mit Bart, klar haben ein paar Ältere gesagt, das geht gar nicht, aber das hat dann, glaube ich, der Zeitgeist gegeben. Und mit dem Bart ist wie mit dem gepflegten Auftreten, der Bart kann ja gepflegt sein. Absolut. Und wenn er gepflegt ist, dann, glaube ich, nimmt es einem keiner mehr übel in der heutigen Zeit.
Was möchtest du beibehalten von dem, was dein Vater dir auch beigebracht hat oder vorgelebt hat, und was würdest du gerne dann auch anders machen? Also ihr habt ja jetzt den Namen geändert, quasi den Namen verschlankt, aber das Organigramm des Unternehmens verbreitert. Was sind sonst noch Dinge, die bleiben müssen und Dinge, die gerne anders werden dürfen?
Grundsätzlich haben wir den Namen nicht geändert, weil wir fungieren weiter als Flugfelder. Das ist eine Gesellschaftsbezeichnung, die tritt eigentlich nach außen nicht in Erscheinung. Ich glaube, uns nimmt man immer noch als Flugfelder wahr. Ja. Also das sollte definitiv auch so bleiben. Was wollen wir uns beibehalten? Ich glaube, was wir auch als Unternehmen und auch die Kollegen, die mit mir in der Geschäftsleitung sind, der Felix Epple und Isabella Blättermann auch verinnerlicht haben und was wir auch denken und fühlen, ist der Fleiß. Mhm. Weil wir glauben, unabhängig wie sich Märkte entwickeln können, dass mit einem richtigen Fleiß, dass man sehr viel erreichen kann. Das ist ein Demut und auch ein Respekt vor der Aufgabe und auch vor dem, was man macht. Wir versuchen auch bodenständig zu bleiben. Das war auch ein sehr, sehr wichtiger Wert, der uns als Unternehmen getragen hat. Wir versuchen keine Spinner zu sein, sondern das zu machen, was wir können und das auch umzusetzen und auch das einzuhalten, was wir versprechen. Mhm. Ich glaube, wenn wir das machen, klar brauchst du auch noch einen gescheiten Plan, aber ich glaube, dann hast du eine gute Basis.
Ja. Das sind so die Werte sozusagen von innen heraus und das, wonach ihr lebt und agiert. Dann gibt es natürlich die äußeren Einflüsse. Du hast gerade gesagt, als du reingekommen bist ins Unternehmen, gab es die Null-Zinszeit, die ist jetzt durch. Wie geht's der Baubranche generell gerade?
Wir leben in extrem, also vor allem im Wohnungsbau, haben wir extrem herausfordernde Zeiten.
Durch?
Durch verschiedene Faktoren. Ich glaube, die Zinswende, die ja mit dem von 21 auf 22, da mit dem Kriegsbeginn in der Ukraine passiert ist, hat natürlich dazu beigetragen, dass die Menschen extrem verunsichert waren. Mhm. Wir haben ja immer noch heute auch einen Zins, der funktioniert. Wir reden um ein Zinsniveau von 4%. Mhm. Historisch betrachtet ist es sehr günstig immer noch. Aber die Menschen waren halt sehr unsicher und verunsichert, wenn von 0% auf einmal 3% oder 2 oder 3 oder 4% waren, da hat es eine Weile gebraucht, bis der Markt sich findet. Ja. Hinzu kommen weitere Herausforderungen bei unseren Finanzierungsinstituten. Die Banken machen sich auch Sorgen, wie das weitergeht. Und die wirtschaftliche Situation hat sich einfach grundlegend verändert durch diesen Krieg, aber auch durch die Haltung des Krieges, was daraus entstanden ist, wie die Länder miteinander umgehen, wie Verbündete miteinander umgehen, wie sich die Amerikaner jetzt positionieren, aber auch was die Chinesen machen. Es ist halt einfach, was alles funktioniert hat, ist jetzt einfach ein bisschen anders. Und die wirtschaftliche Herausforderung gerade bei uns in der Region sorgt dafür, dass die Menschen nach wie vor sehr zögerlich sind bei Investitionen. Und das merken wir. Und nicht nur in der Region, sondern das merkt man auch deutschlandweit.
Ja.
Und auf der anderen Seite hast du noch den Effekt, dass das Bauen aus verschiedenen Gründen nicht günstiger wird, auch nicht günstiger werden kann, vor allem im Geschosswohnungsbau, so wie es jetzt gerade funktioniert. Und das führt natürlich dazu, dass das Bauen teuer bleibt, die Preise hoch sind und dann kombiniert mit unsicheren Kunden, die teilweise dann auch nicht mehr bereit sind, die Risiken zu gehen oder auch nicht finanziert werden können, wollen. Das führt natürlich dazu, dass es einen Engpass gibt, vor allem im Neubau an neuen Projekten.
Ja. Und ist es dann jetzt noch sinnvoll zu kaufen? Das ist ja die ewige Frage, die ich mir auch stelle. Also ich wohne zur Miete, aber die Frage ist, lohnt es sich zu kaufen? Sollte man warten? Ist es eigentlich Quatsch, überhaupt noch zu kaufen? Das Institut für Weltwirtschaft in Kiel hat Ende letztes Jahr eine Studie herausgebracht, die das untersucht hat, wie lange wir Millennials sparen müssen, um das Eigenkapital für eine Immobilie oder für ein Einfamilienhaus hinzukriegen. Das sind 14 Jahre. Und die Boomer-Generation, also unsere Eltern, die mussten 7 Jahre drauf sparen. Also es hat sich ja natürlich schon extrem verschoben. Für viele Leute ist das Eigenheim eigentlich nicht mehr leistbar.
Ja, es ist eine große Herausforderung. Das ist so, weil alles teurer geworden ist. Zu der Grundfrage, soll man kaufen oder eher mieten? Mhm. Das kann man nicht hundertprozentig so beantworten. Ich sage nur, Immobilien zu kaufen, unabhängig ob als Eigenheim, das ist natürlich das große Ziel und auch das, wonach wir natürlich streben, ein eigenes Eigenheim, idealerweise ein Einfamilienhaus zu besitzen, muss man separat betrachten, um sich Immobilien aufzubauen. Also man kann ja als junger Mensch auch anfangen, Immobilien zu kaufen. Also Punkt 1 ist Immobilien kaufen aus meiner Sicht, natürlich bin ich auch Immobilienmensch, aber macht definitiv Sinn. So, weil wenn man auch das rückwirkend betrachtet, es hat schon oft geheißen, na, jetzt kann man keine Immobilien kaufen. Historisch gesehen, wenn Sie die Entwicklung angucken, es schlägt immer die Inflation am Ende des Tages und Sie haben halt durch die Mieten oder auch durch den Wertzuwachs einen Inflationsschutz. Ja. Und da macht es immer Sinn, Immobilien zu kaufen und Sie bauen sich ja auch Vermögen auf, von dem abgesehen.
Ja.
Die Situation, die Sie ansprechen, es ist herausfordernd, gerade für jüngere Menschen. Es funktioniert nicht mehr ganz so trivial, wie es früher war für die Eigennutzer. Aber es gibt doch Möglichkeiten und wir haben das große Glück hier in der Gesellschaft natürlich, dass wir eine sehr pietistische Vorgängergeneration hat, die sehr viel gespart hat, und das merken wir auch, dass viele Eigennutzer natürlich unterstützt werden, auch von der Vorgeneration, aber auch für jemand, der niemand hat, kann es möglich sein, aber ich glaube, dann ist es halt in Steps. Man muss dann halt eher von der Uni kommen, heiraten, Kinder kriegen, Haus bauen. Ist ein bisschen ein anderer Turnus, sondern muss eher drüber denken, schon früh Eigentum zu bilden, eine Wohnung zu kaufen, in der Wohnung vielleicht zu wachsen, dann in eine andere Wohnung umzuziehen, die wieder zu verkaufen nach einer gewissen Zeit, um dann sich stetig reinzuentwickeln. Ja. Ich glaube, das braucht man und muss dann auch ein bisschen den Wachstum mitnehmen und den Vermögenszuwachs durch die Verkäufe dann eine gewisse Wertschöpfung betreiben, dann kann das auch funktionieren, aber es ist halt nicht mehr so der klassische Weg. Studium, Berufsbeginn, Familie, befördert werden, das funktioniert halt nicht ganz mehr so heute, aber das funktioniert.
Das heißt, für mich mit 41, der jetzt nicht schon die letzten 20 Jahre ein großes Vermögen aufgebaut hat, ist eigentlich zu spät schon?
Nö, das würde ich nie sagen. Es ist nie zu spät für nichts. Ich glaube, unsere Generation, ich weiß nicht, wie die Statistik genau ist, aber wir werden im Durchschnitt wahrscheinlich um die 90 Jahre alt. Mhm. Das heißt, du hast nicht mal die Hälfte deines Lebens hinter dir. Und auch dein Berufsleben wird eher bis 67 gehen, statt bis 63. Deswegen macht es auf jeden Fall noch Sinn. Du hast noch mehr als genug Zeit. Ja. Mhm. Ich würde vielleicht mal an deiner Stelle mit einer Kapitalanlage starten, weil ich glaube, das ist eine gute Basis und das ist ja das Schöne bei der Immobilie, ein Mieter oder über die Miete bekommst du einen Kapitaldienst gedeckt und auch deine Immobilie wird getilgt dadurch. Ja. Mhm. Das kann schon Sinn machen.
Dann hoffe ich finde eine Bank, die mir Solo-Selbstständigen Kredit gibt.
Können wir dich auch gerne unterstützen, kommst jederzeit, bis herzlich willkommen und wir versuchen das gemeinsam.
Ja. Dann ist ja für mich natürlich die Frage, sollte ich das eher jetzt anleiern oder eben noch ein bisschen warten? Also so die Stimmen, die sagen, naja, die Immobilienblase ist jetzt lang genug aufgebläht, die platzt jetzt bald wieder, die sind wieder ein bisschen leise geworden, habe ich das Gefühl. Auf der anderen Seite ist es ja natürlich auch logisch und nachvollziehbar, dass wir in den nächsten 10, 15 Jahren eine riesige Immobilienschwemme bekommen, weil die Boomer dann alle entweder ins Altersheim umziehen oder eben sterben. Das heißt, die haben ja in der Regel Immobilien und gerade hier in Baden-Württemberg. Und dann gibt es plötzlich sehr viele Immobilien für einen wahrscheinlich dann doch günstigeren Preis, einfach durch das Angebot. Oder wie schätzt du das ein?
Grundsätzlich wird sich der Markt, der wird stark in Bewegung geraten. Was ja aber auch sehr positiv ist, vor allem das Thema Einfamilienhäuser ist natürlich ein sehr politisches Thema geworden. Und wenn Einfamilienhäuser frei wird, dann werden die freigezogen für junge Familien, was ja dankbar ist, weil jetzt ist ja gerade die große Diskrepanz, ist gerade jetzt wohnen gerade, und das sei ihnen gegönnt, weil die haben das Haus gespart und sich erwirtschaftet, wohnen 1 bis 2 ältere Menschen auf 150 Quadratmeter mit 400 Quadratmeter Grundstück. Was ja, und die Familie kann sich schwer leisten oder muss da den Weg finden, erstmal rüberzukommen. Da wird viel in Bewegung sein, aber es wird halt sehr, sehr stark regionabhängig sein, wo das passiert, wo nicht. Wir haben hier einen Nachfrageüberhang, der immer noch extrem ist. Ja. Das hat sich auch nicht geändert. Die Leute sind nur ein bisschen zurückhaltender geworden, aber der Bedarf ist riesig. Und deswegen glaube ich nicht, wenn die Nachfrage hoch bleibt, dass die Preise da ins Unermessliche fallen werden, sondern ich gehe hier von einem stabilen Preisniveau aus und ich gehe auch hier fürs Thema Wohnen, nicht von der Immobilienblase aus.
Und müssen wir dann an irgendwelche alternativen Wohnkonzepte denken, gerade wenn wir vielleicht dahin kommen zu sagen, naja, es wohnen ein, zwei ältere Menschen in eben dem Haus, in dem sie seit 40, 50 Jahren leben, das aber zum einen zu groß für sie ist, und das wäre natürlich für eine junge Familie viel, viel besser aufgehoben, zum anderen dann vielleicht auch gar nicht mehr barrierefrei ist und dann müssen sie auch irgendwie raus. Wie sehen für dich die Wohnkonzepte der Zukunft aus?
Das ist auch eine sehr gute Frage. Wir haben uns auch damit viel beschäftigt in der letzten Zeit. Du hast ja die Herausforderung, dass jemand, der heute 70 ist, mein Papa ist das beste Beispiel, der ist ja nicht 70, wie wir das früher wahrgenommen haben, als unsere Großeltern 70 waren, sondern der ist ja topfit. Der macht Weltreisen, der erkundet Südamerika, aber es ist ja kein Einzelfall. Mein Dad, das ist ja bei vielen so. Das ist ja auch nicht der klassische 70-Jährige wahrscheinlich mit seinem Elan, aber das hat sich ja schon verändert und ich glaube, es muss Modelle geben, das merken wir natürlich auch gerade stark jetzt bei hier im Gemsenberg, um das zu sagen. Wir haben sehr, sehr viele Menschen um die Mitte 60 bis 70, die eine Eigentumswohnung gekauft haben, die halt einen Aufzug hat, die deutlich weniger Barrieren hat, die sind jetzt nicht barrierefrei, aber in den Wohnungen sie halt im Alter leben können. Und das ist schon mal die Grundvoraussetzung ist, glaube ich, dass es barrierearm ist, dass es wenig Barrieren gibt. Ja. Wir haben uns auch seit letztem Jahr sehr stark mit dem Thema Seniorenwohnen beschäftigt. Das hört sich jetzt immer, da wird immer so eine Ecke gedrängt. Wir haben es Golden Page deswegen genannt, weil es die goldene Seite des Lebens ist. Aber auch da, gerade auch über Zusatzangebote in Dienstleistungen, wenn es dann wirklich Richtung, ich kann mich nicht mehr um mich selber kümmern geht, dass man da Optionen hat. Ich glaube aber einfach halt, attraktive Wohnangebote zu schaffen in Form von Wohnungen, ja, und wo man vielleicht auch noch Stationen mit dabei hat, die Zusatzleistungen anbieten. Das wird schon die Zukunft sein. Und es geht halt über ein attraktives Wohnungsangebot, kriegen wir die Leute, weil du musst ihnen ja eine bessere Lösung binden. Ja. Das ist ja das Thema Haus, was habe ich für Vorteile, ich habe meine Ruhe, ich habe das. Und das ist, glaube ich, die Wohnform auch der Zukunft für ältere Menschen, das zu machen, aber halt in um die Einfamilienhäuser freizukriegen.
Also alt gegen neu sozusagen, genau. Und das Haus eintauschen und in eine Barriere.
Das ist auch ein sehr großes Thema für die älteren Menschen. Damit beschäftigen sich sehr, sehr viele, weil das ist eigentlich gerade das und auch die Risiken rauszuhaben und sich auch um nichts mehr kümmern zu müssen.
Ja.
Weil da hängt ja immer noch mehr dran als nur, dass das Haus groß ist und muss putzen, muss innen, sondern es ist ein Garten, dann kommen Themen, dann kommen Investitionen, es sind ja meistens ältere Häuser.
Ja.
Das ist schon ein großes Thema, ja.
Heizung.
Und im Alter ist halt das Thema mit der Rente.
Ja.
Die reicht halt dann für so große Investitionen nicht mehr. Und da sind halt auch die Banken nicht mehr so, dass die jetzt älteren Menschen da unbedingt Darlehen geben können. Selbst wenn Vermögen da ist übers Haus.
Das dann eben eingesetzt wird, um eine Wohnung zu kaufen.
Ja.
Und für alle anderen bleibt eben die Mietwohnung. Jetzt ist der Mietpreisspiegel in Ludwigsburg, habe ich mir mal zu Gemüte geführt. Wir sind aktuell bei einem durchschnittlichen Quadratmeterpreis von 14,67 Euro. Der Baden-Württemberg-Schnitt sind 12,09 Euro. Deutschland 10,32 Euro. Also wir sind hier schon ziemlich weit oben einfach in der Preis.
Das ist ja auch eine der schönsten Städte in Deutschland.
Ja, absolut. Und ja auch gewachsen. Also mittlerweile sind wir bei 94.700 Einwohner und Einwohnerinnen. In den letzten 2 Jahren sind 1.500, 2.000 dazugekommen. kriegen wir das hin mit dem Bauen und also, dass wir die Leute ja alle unterkriegen? Ihr habt hier jetzt gerade ordentlich Wohnungsraum hingestellt. Im Fuchshof wird ein bisschen was gebaut, aber ansonsten ist schwierig, oder? In Ludwigsburg noch in die Breite zu gehen.
Es ist definitiv schwierig. Das Stadtgebiet ist begrenzt. Ich glaube, die Stadt ist auch sehr bemüht, smarte Lösungen zu finden, um Flächen in der Wohnnutzung zuzuführen. Mhm. Auf der anderen Seite hat natürlich die Stadt die große Herausforderung, dass wir auch gucken müssen, dass unsere Gewerbeflächen erhalten bleiben und auch Gewerbeflächen entwickelt werden und wir auch Nutzer finden für Gewerbeflächen. Idealerweise nicht nur die halten, die da sind, das ist schon mal gut, aber auch noch neue hinzukommen. Da sind wir auch immer im Dialog mit der Stadt und versuchen da Lösungen zu finden. Aber das Mietpreisniveau, weil du es angesprochen hast, die Mieten werden eher steigen. Mhm. Weil das Angebot einfach knapp bleibt und wir sind halt einfach sehr beliebt.
Jetzt habe ich hier einen Mann vom Fach und kann dir eine Frage stellen, die mich schon immer umtreibt. Was ist das für eine deutsche Mentalität mit der Küche? Wenn Leute umziehen, ich kaufe doch keine Küche für eine Person, ich kaufe doch eine Küche für eine Wohnung. Und warum wird das in Deutschland so gemacht, dass die Leute sagen, okay, ich ziehe jetzt hier aus, aber meine Küche nehme ich mit?
Also wo kommt das her? Ich glaube, da ist das deutsche Problem eher ein zwischenmenschliches Problem mit Vermieter und Mieter. Ja. Dass der Mieter ihm da kein Geld geben will für die Küche, die er eingebaut hat und so eine Diskussion ist. Aber da ist mir gar nicht so bekannt, das Thema, muss ich ehrlich sagen. Wir machen in die Mietwohnung mittlerweile immer eine Küche rein, weil wir genau aus dem Grund sehen, eine Küche, wie du es richtig gesagt hast, für eine Wohnung. Das ist ja keine, der Grundriss oder das Gebäude, es wird ja nicht mehr so sein wie die letzte Wohnung. Das ist ja einzigartig und deswegen, ich glaube, das ist der bisschen der schwäbische Vermieter und der Mieter, der die Küche selber eingebaut hat und dann gibt es so einen kleinen Konflikt.
Ja, okay, und dann sagt er, nö, dann nehme ich sie lieber mit nach Hause.
So, was er dann damit macht, macht wahrscheinlich keinen Sinn und er verkauft es dann irgendwie bei eBay Kleinanzeigen und kriegt einen Bruchteil, aber irgendwie, ja.
Wir sind und bleiben wahrscheinlich absehbar trotzdem ein Mieterland, sind in Europa auf Platz 1 mit 52,8% der Menschen, die zur Miete wohnen. Also in keinem anderen Land in der EU wohnen mehr Menschen zur Miete. Also am anderen Ende haben wir Rumänien mit 6%, Slowakei mit 7%. Klar, das sind so die, nachdem der Ostblock zusammengebrochen ist und die Privatisierung kam, sind da die Überbleibsel von. Aber trotzdem ist es ja absurd, dass wir über 50% der Menschen haben, die zur Miete wohnt, als einziges Land. Du hast vorhin schon ein Plädoyer für das Eigenheim und für die Investition getätigt. Wie kriegen wir die Leute da hin? Also vielleicht nochmal so als letzten Call to Action, wenn man so will.
Als Call to Action. Also ich bin niemand, der nach irgendwelchen Förderungen vom Staat schreit. Das liegt mir fern, da können wir uns auch nicht drauf verlassen. Aber ich glaube, die Menschen müssen sich überlegen, wir werden älter, wir werden auch gesünder älter. Das heißt, wir brauchen aber, wenn du gesund bist mit 75, brauchst du halt mehr Geld, wie wenn du das Haus nicht mehr verlassen kannst, übertrieben gesagt. Aber ich glaube, das Appell ist, dass man sich selber eine Altersvorsorge aufbaut und sich was aufbauen kann. Dann kann man die Immobilie später, wenn man selbst wenn sie nicht abbezahlt, irgendwann verkaufen. Man kann eine Wertschöpfung haben beim Eigenheim, hast du dann keine Mietbelastung mehr. Irgendwo, wenn du eine Wohnung oder ein Haus hast. Ich glaube, das ist der wichtigste Appell, einfach zu realisieren, dass leider unser Sozialsystem, so wie es aufgebaut worden ist, der Staat das nicht mehr so tragen werden kann. Also der Staat kann nicht diese sozialen Verpflichtungen weiter tragen und die Renten werden sicherlich gekürzt werden müssen, weil der Staatsapparat und die Staatsausgaben für diesen Teil einfach zu hoch sind im Vergleich zu dem, was wir an Steuern einnehmen.
Ja.
Deswegen, das ist eigentlich der wichtigste Appell. Und das ist nur egoistisch, um sich selber zu kümmern und versuchen, sich da was aufzubauen, ja.
Und das ist in keinem Alter zu spät und man muss das Glück in die eigene Hand nehmen.
Das ist so, ja. Auch für dich,
Johannes. Ja, nehme ich mit und komme zum Ende dieser Folge, die ich immer mit den drei üblichen Fragen abschließe, weil es mich einfach interessiert. Wie verbringst du in der Regel deine Mittagspause?
Meine Mittagspause nutze ich in der Regel, um Geschäftsessen zu machen.
Ja. Das heißt, heute triffst du dich noch
mit Heute dir? Treffe ich mich mit einem Immobilienfachmann zusammen. Mit meinem Vater haben wir einen Termin, ja.
Okay. Was ist dein Lieblingsort in Ludwigsburg?
Mein Lieblingsort in Ludwigsburg ist die Solitude-Straße 49.
Wo ist unser der Hauptsitz Büro. Ist, ja.
Ja. Und nein, aber darüber hinaus muss ich sagen, bin ich sehr, sehr gerne am Marktplatz und alles, was da drumherum ist.
Wenn viele Menschen dort sind oder wenig Menschen?
Beides.
Okay.
Ja.
Hat jeweils was für sich.
Ja, finde ich schon.
Und welchen Satz hörst du am häufigsten in deinem Job? Boah. Alternativ auch, welchen sagst du am häufigsten?
Also ich auf jeden Fall sage, jetzt müssen wir beißen, jetzt müssen wir Gas geben.
Ja.
Was höre ich am häufigsten? Wüsste ich jetzt nicht. Muss ich überlegen.
Auch wenn es keinen gibt, der immer wieder kommt, spricht das doch sehr für einen abwechslungsreichen Job.
Na gut, was ich oft höre, ist, dass es nicht geht. Mhm. Dass was nicht geht, dass wir es nicht umsetzen können. Das ist aber der Satz, den ich am häufigsten gefühlt höre,
ja.
Aber am wenigsten dann akzeptieren kann. Ja,
und dann sagst du, jetzt müssen wir beißen, jetzt müssen wir Gas geben.
Das kann nicht sein, dann müssen wir uns was überlegen, warum es geht. Ja? Ja. Und eine Lösung finden, wie es geht.
Dann sage ich herzlichen Dank für diese Einblicke und das Gespräch, Julian Flugfelde.
Dankeschön, Johannes.
L-Business. Ludwigsburger Wirtschaft im Fokus. Der Podcast der Wirtschaftsförderung der Stadt Ludwigsburg, präsentiert von der SWLB und produziert von Highscore Digital, der Digitalagentur des Medienhauses Ungeheuer und Ulmer.